Ja, guten Morgen. Rüdiger hat schon angefangen damit, wie elementar es zum christlichen Glauben gehört, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Auch darum soll es heute Morgen gehen. Ich hatte schon angekündigt, wir hatten uns das letzte Mal schon mit 1. Korinther 7 auseinandergesetzt und in dem Zusammenhang mit dem Thema Ehelosigkeit. Und heute soll es um das gleiche Kapitel gehen, den gleichen Text, und zwar um das Thema Ehe. Wieder ein Teil des Kapitels, die Verse, die sich jetzt mit Ehe beschäftigen, das ist ja da so ein bisschen bunt durcheinander gemischt. Paulus springt immer mal zu dem einen und zu dem anderen Thema hin und her und wieder zurück. Und ich habe das auseinandergenommen und heute soll es eben um die Verheirateten gehen. Das ist Teil 18 der Serie. Und es geht um die Stelle 1. Korinther 7, Verse 3 bis 6, 10 bis 17, 20, 24, 29 bis 31 und 39 bis 40. Ja, gucken wir uns zunächst den Text gemeinsam an. Erste Korinther 7, schlag gerne mit auf, ab Vers 3. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet und versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und die Welt und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Ja, das sind die Teile, die sich mit der Ehe beschäftigen. Wir hatten das Thema Ehelosigkeit das letzte Mal schon betrachtet. Ein kurzer Rückblick Zum einen hatten wir darüber nachgedacht, dass Ehelosigkeit erstrebenswert ist. Das war zum Beispiel Vers 8, wo das sehr stark thematisiert wurde. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, schreibt Paulus dort. Zum anderen hatten wir aber auch darüber nachgedacht, dass man lieber heiraten sollte, als vor Verlangen zu brennen. Vers 9, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Und ich hatte das dann das letzte Mal versucht, in so einem Schaubild darzustellen, wo man sich eigentlich die Frage stellen muss, habe ich die Gabe der Ehelosigkeit oder würde ich ohne einen Partner vor Verlangen brennen? Wenn das der Fall wäre, dann ist es besser zu heiraten. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es besser nicht zu heiraten, also ehelos zu bleiben. Das eine ist gut, sagt Paulus, das andere ist aber besser. Denn die, die heiraten, werden sich mehr um die Dinge der Welt kümmern, nämlich um ihre Ehepartner. Und sind deswegen geteilten Herzens und werden außerdem Bedrängnis für das Fleisch haben, heißt es im Vers 28. Paulus aber möchte die Korinther schonen. Und diejenigen, die nicht verheiratet sind, die können ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleiben, Vers 35. Das hatten wir das letzte Mal im Detail betrachtet. Und heute soll es jetzt um die Leute gehen, bei denen es schon zu spät ist, die schon geheiratet haben. Zunächst aber kurz dazu, was ich auch heute wieder überspringe. Es geht in unserem Text, habe ich eben beim Lesen schon übersprungen, auch noch um das Thema Sklaverei und Beschneidung. Die Sklaverei ist bei uns glücklicherweise abgeschafft oder vielleicht auch nur outgesourced. Denn wir kaufen ja sehr viele Produkte, die in fernen Ländern hergestellt werden, wo es durchaus noch Sklaverei oder sklavenähnliche Verhältnisse gibt, auch wenn das weltweit inzwischen geächtet ist. Natürlich kann man auch dazu viele spannende Fragen stellen, warum Paulus hier zum Beispiel nicht gegen die Sklaverei ist, sondern sagt, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Ich habe gedacht, wir gucken uns das vielleicht heute im Rahmen der Bibelstunde mal an. Also wer da Interesse hat, kann nachher mit nach oben kommen. Da vertrete ich heute Michael in der Bibelstunde und da habe ich das Thema Sklaverei mit dieser Stelle, aber auch noch mit anderen Stellen einmal vorbereitet. Und das Zweite, was wir auch weglassen, was hier zum Thema gemacht wird am Rande, ist die Beschneidung. Auch darüber hatte ich schon mal etwas ausführlicher gesprochen am 4. Mai 2014 in der Predigt über Kolosser 2. Also wer da Interesse hat, kann sich die gerne nochmal von Florian geben lassen. Paulus nennt diese beiden Aspekte aber mitten im Themenbereich Ehe und Ehelosigkeit, um eben damit deutlich zu machen oder anhand dessen deutlich zu machen, dass jeder in dem Stand bleiben soll, in dem er berufen worden ist. Und diesen Aspekt werden wir uns natürlich in Bezug auf die Ehe auch anschauen. Aber der Reihe nach kommen wir erstmal zur zentralen Frage. Ja, die Frage ist ja, was ist die zentrale Frage? Also im Vers 1 in dem Kapitel lesen wir, dass die Korinther offensichtlich eine Frage hatten, die sie Paulus geschrieben haben. Aber den Brief der Korinther an den Paulus, den haben wir leider heutzutage nicht mehr. Insofern wissen wir nicht genau die Frage. Können nur aufgrund der Antwort, die Paulus gibt, versuchen, Rückschlüsse darauf zu ziehen, was wohl die eigentliche Frage war. Nach einer sehr ausführlichen Hinführung in den ersten 6 Kapiteln kommt Paulus jetzt auf diese Frage zu sprechen. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, fängt Paulus hier an in Vers 1. Und offensichtlich ging es in dieser Frage auch darum zu klären, welche Bedeutung die Ehe für Christen hat. Weil das eine Beantwortung der Frage ist, macht Paulus hier nicht irgendwie eine theoretische Abhandlung von A bis Z über alle möglichen Aspekte, wie er das zum Teil in anderen Briefen tut, sondern hier scheint es tatsächlich auf bestimmte Aspekte beschränkt zu sein, das werden wir aber auch gleich noch sehen. Kommen wir mal zum ersten Punkt des Paulus. Und da geht es denn schon gleich um das zentrale Thema: Entzieht euch nicht. Denn wenn Paulus im Vers 1 schreibt, es ist gut, keine Frau zu berühren, dann könnte man ja daraus schlussfolgern, dass es auch gut wäre, in der Ehe auf Sexualität zu verzichten. Wenn man denn schon verheiratet ist, dann zum Glauben kommt, sollte man es vielleicht mit der Sexualität dann doch etwas runterfahren oder ganz aufgeben. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir Verse 3 und 4 lesen, heißt es dort: Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Also in der Ehe ist es genau umgekehrt. Beide Ehepartner sind zur Sexualität, zum sexuellen Kontakt verpflichtet. Und beide Ehepartner haben auch die gleichen sexuellen Rechte. Also nicht nur der Mann gegenüber der Frau, sondern auch die Frau gegenüber dem Mann. Heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr so das Thema, aber für die Antike war das doch durchaus etwas revolutionär Neues, dass plötzlich beide dem anderen Geschlecht gegenüber Ansprüche stellen durften. Ansonsten durfte das eigentlich immer nur der Mann und die Frau musste dann eben im Zweifel, hatte nichts zu sagen. Es war damals etwas anders. Natürlich stellt sich sofort die Frage, ob es sinnvoll ist, diese Rechte immer einzufordern, wenn man sie denn hat. Na, also jetzt könnte ich ja sagen, ich habe das Recht, also sieh mal zu, mach mal, ich will jetzt. Diese Frage stellt sich nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern in Bezug auf alle Dinge. Und wenn jemand anderes uns gegenüber sich nicht so verhält, wie es eigentlich sein sollte, dann sagt der Herr an ganz anderer Stelle, zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 39, widersteht nicht dem Bösen. Also, da jetzt andere den Ehepartner insbesondere unter Druck zu setzen, das ist auch nicht im Sinne des Evangeliums, sondern wir sollten im Zweifel dann mit unserem Anliegen zum Herrn gehen. Und wenn wir einen gläubigen Partner haben, dann wird der Herr ihm das schon deutlich machen, worum es da eigentlich geht. Und wenn wir einen nichtgläubigen Partner haben, selbst dann ist der Herr dazu in der Lage, das Herz dieses Partners zu verändern und zu beeinflussen. Wenn wir dann aber weiterlesen im Vers 5 und 6, dann heißt es dort: Entzieht euch einander nicht, es sei denn, es gibt also eine Ausnahme, es sei denn, nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. In der Ehe ist also sexuelle Enthaltsamkeit doch denkbar, aber nur unter ganz engen Voraussetzungen. Zunächst mal wird sie weder befohlen noch empfohlen. Paulus sagt dann in Vers 6, dies aber sage ich als Zugeständnis und nicht als Befehl. Und zwar nur nach Übereinkunft, zeitlich befristet und geistlich begründet zum Gebet. Das ist der Rahmen, in dem eine sexuelle Enthaltsamkeit in der Ehe hier nach dem, was Paulus schreibt, möglich ist, wenn beide Partner darin übereinkommen. Das ist im Grunde so ähnlich wie mit dem Fasten. Also das Fasten ist ja auch ein Verzicht auf Nahrung, um sich ganz auf Gott zu konzentrieren. Aber nichts zu essen betrifft natürlich nur mich als Person, wenn ich mich dazu entscheide zu fasten und nicht in erster Linie meinen Partner. Auf Sexualität zu verzichten, betrifft natürlich immer beide. Und deswegen scheint es hier geboten zu sein, das nur nach Übereinkunft zu tun. Wir haben übrigens auch ein Beispiel im Alten Testament, wo Gott vom Volk Israel fordert, als Heiligung und als Vorbereitung der Begegnung mit ihm zu verzichten, darauf Sexualität zu praktizieren. Wir lesen das im 2. Mose, Kapitel 19, Vers 15. Ich lese ab Vers 14. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab, das war der Berg Sinai, und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Das hätte man natürlich als Jude, die Juden in Korinth kannten das natürlich, so interpretieren können, zu sagen, das ist eigentlich gut, wenn man Gott begegnen will und wenn man einen intimen, intensiven Kontakt zum Herrn haben möchte, auf Sexualität zu verzichten. Und Paulus gesteht das ja auch hier den Partnern zu, dass sie das machen können, nach Übereinkunft zum Gebet, um Gott zu begegnen, auf Zeit, aber eben nur als Zugeständnis, also fast eher so für diejenigen, die schwach sind, die essen eben Gemüse und dürfen sich auch mal von Sexualität enthalten, und nicht als ein Befehl, sagt er ganz deutlich. Ja, ich denke, die Fragen, die uns heute beschäftigen in Bezug auf Sexualität in der Ehe, sind damit eigentlich schon beantwortet. Es darf nicht sein, dass sexuelle Abstinenz gegen den Willen des Partners durchgesetzt wird und es ist insbesondere kein Dauerzustand. Das schreibt er hier zum Umgang von Ehepartnern. Sein zweiter Punkt betrifft dann eigentlich den äußeren Rahmen, die Ehe selbst. Ich habe ihn mal überschrieben mit "Lasst euch nicht scheiden". In den Versen 16 und 17 heißt es dann, Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Spricht eigentlich für sich. Damals war die Situation ja etwas anders als heute. Heute entscheiden sich in der Regel zwei Leute zu heiraten. Und häufig passiert es auch dann erst, wenn die Menschen zum Glauben gekommen sind. Damals war es eigentlich immer so, dass die Eltern eine Ehe arrangiert hatten. Also die Eltern entschieden haben, wer geheiratet hat. Und das ist in den allermeisten Fällen auch vor der Bekehrung passiert. Denn das Evangelium kam ja zu erwachsenen Leuten, die sich dann entschieden haben, zum Glauben zu kommen. Und trotzdem sagt Paulus hier ganz eindeutig, dass Christen zusammenbleiben sollen. Und wir sehen auch, wie er hier ganz deutlich darauf hinweist, dass das ein Gebot des Herrn ist. Wir lesen davon in Matthäus 19, in den Versen 3 bis 9. Da kamen die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er, Jesus, aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Interessant ist hier, dass bei Paulus der Hinweis auf diese Ausnahme im Fall von Unzucht fehlt. Heißt nicht, dass es keine Gültigkeit hat, sondern nur, dass Paulus das nicht erwähnt. Offenbar war das nicht das Thema, was die Korinther eigentlich interessiert hat, was sie eigentlich gefragt haben. Paulus schreibt aber etwas anderes noch dazu. Wenn es denn passiert, dass zwei Ehepartner geschieden sind, dann sollen sie sich wieder versöhnen. Das ist das Ziel, wieder zusammenfinden. Und es gibt durchaus Beispiele, jüngst gerade wieder von einem Fall gehört, nach mehreren Jahren, wo dann ein christliches Ehepaar wieder zusammengekommen ist, gibt durchaus Beispiele, wo das auch passiert. Noch besser ist es aber, sich gar nicht erst zu trennen, und wir kennen ja den Trend um uns herum. Die Tendenz geht da ja zur Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft- und Sechst-Ehe. Und auch das ist natürlich eine Verleugnung der Begierden des Fleisches, wenn wir, auch wenn die Ehe mal nicht so gut läuft, nicht gleich das Handtuch werfen, nicht gleich auseinanderlaufen zum Scheidungsrichter, sondern darauf vertrauen, dass der Herr die Ehe wieder heilen kann, wieder zusammenführen kann. Und auch da unsere Begierden auf Selbstverwirklichung zu verleugnen, ist eine große und schwere Herausforderung. Diese Begriffe sich scheiden lassen und die Frau entlassen, die können wir hier in dem Fall synonym verstehen. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, wie das damals rechtlich lief. Also dieses Frau entlassen kam aus dem Judentum. Da konnte der Mann seine Frau entlassen, indem er ihr einen Scheidebrief gab. Die Frau hatte da gar keine Möglichkeit. Und im römischen Recht war es tatsächlich so, dass beide Parteien eine Scheidung beantragen konnten. Und das ist aber jetzt nur eine Frage der Formulierung. Im Prinzip läuft es auf das Gleiche hinaus. Wenn wir weiterlesen ab Vers 12, schreibt Paulus dort: Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und sie willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Hier betont Paulus, dass das nicht direkt ein Wort des Herrn ist, aber wir lesen ja am Ende des Kapitels, dass auch er davon ausgeht, dass auch er Gottes Geist hat. Also das heißt nicht, dass das deswegen unwichtig wäre, sondern das ist sozusagen eine Ableitung, die nicht der Herr direkt gesagt hat. Ein gläubiger Ehepartner soll bei seinem einverstandenen ungläubigen Partner bleiben. Und im Vers 14 heißt es dann: Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Das ist ein bisschen eine merkwürdige Formulierung. Damit setzt aber im Grunde Paulus das Prinzip des Alten Testaments außer Kraft. Wir erinnern uns, die korinthische Gemeinde war ja zusammengesetzt aus Juden und Griechen. Und die Juden kannten ja die Situation aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament lesen wir zum Beispiel in Esra Kapitel 10, Vers 3: So lasst uns jetzt einen Bund machen mit unserem Gott, dass wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind, hinaustun, nach dem Rat meines Herrn und derer, die vor dem Gebot unseres Gottes zittern, und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden. Aber die Situation die, das Volk Israel hatte sich versündigt, indem sie ausländische Frauen geheiratet haben, also Frauen, die eben nicht zu den Juden gehören. Und im Alten Testament war es tatsächlich so, diese Frauen haben dadurch kein Anrecht bekommen am Judentum, an den Vorzügen des Judentums, und die Kinder ebenfalls nicht. Die waren unrein. Und hier bei Esra wird jetzt sehr deutlich, was es bedeutet, in dem Fall umzukehren, Buße zu tun, nämlich die Frauen wegzuschicken mit ihren Kindern und sich von denen wieder zu trennen. Das war die Situation im Alten Testament, das richtige Verhalten. Und Paulus stellt jetzt hier klar, dass das im Neuen Testament nicht mehr gilt, sondern im Gegenteil. Die Frau wird geheiligt durch den gläubigen Mann und der Mann wird geheiligt durch die gläubige Frau und die Kinder wachsen in einem geistlichen, in einem christlichen Umfeld auf. Das heißt, auch in Ehen, wo nur der eine Partner gläubig ist, da soll die Ehe bitte erhalten bleiben. Da soll sie bitte zusammenbleiben. Und Paulus hat diese Information eben weitergegeben. Die dürfte also für die Juden in der korinthischen Gemeinde sehr wesentlich, sehr wichtig gewesen sein. Die Situation ist ja auch eine ganz andere. Jude wird man schließlich durch Geburt, Christ wird man durch Bekehrung, durch Neugeburt. Aber was, wenn der Partner nicht will? Ich meine, so ein zum Glauben kommen ist ja doch ein ziemlicher Einschnitt. Gerade auch im sozialen Bereich, aber auch im gesamten Leben. Ja, in Vers 15 heißt es dann, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Wenn der Ungläubige nicht mehr will, so ist der Gläubige frei. Das ist natürlich die Frage, was das jetzt bedeutet. Kena stellt in seinem Kommentar zum Umfeld des Neuen Testaments fest, dass das ein Wortlaut ist, der an das, was an Worten im jüdischen Scheidebrief verwendet worden ist, anklingt. Und dass Paulus hier damit eine Parallele zu dem jüdischen Scheidebrief ziehen will und eigentlich sagt ja, die Frau ist im Grunde so frei, wie wenn sie einen Scheidebrief bekommen hätte und dann kann man wohl davon ausgehen, dass sie auch frei ist, sich wieder zu verheiraten, dann aber nur mit einem Gläubigen, wie wir dann im Vers 39 lesen. Aber eben nur, wenn der Ungläubige das forciert, dann soll der Christ nicht, oder ist er nicht gebunden, gegen den Willen des Partners an der Ehe festzuhalten. Ansonsten sollte man die Ehe aufrechterhalten, sollte man sie nicht trennen, denn was weißt du, heißt es ja in Vers 16, Frau, ob du den Mann erretten wirst, oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst. Und es ist tatsächlich so gewesen, gibt von Rodney Stark ein Buch über den Aufstieg des Christentums, heißt der deutsche Titel, wo er sehr intensiv studiert hat, wie das Christentum sich in den ersten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickelt hat. Und da stellt er fest, dass es zu ganz vielen sogenannten Sekundärbekehrungen gekommen sei, wo eben gläubige Frauen den Männern das Evangelium weitergegeben hat und dadurch die Männer zum Glauben, zum Evangelium geführt wurden. Und das ist das, was Paulus hier beschreibt. Das hat eben an ganz vielen Stellen stattgefunden und das ist durchaus eine große Möglichkeit, die Paulus hier eben auch formuliert. Ja, im Grunde genommen sagt die Überschrift schon alles. Lasst euch nicht scheiden, mit einer kleinen Ausnahme. Und in Vers 17 lesen wir dann, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Also, wenn wir verheiratet berufen worden sind, dann heißt das auch, wir sollen in diesem Stand bleiben. Das gleiche lesen wir in Vers 20. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und das gleiche noch einmal in Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Das galt eben auch für Sklaverei und Beschneidung. Dreimal formuliert Paulus das hier in so einem kurzen Textabschnitt, um es eben zu betonen, das hat ein sehr großes Gewicht. Aber auch für die Verheirateten gilt, die Gestalt dieser Welt vergeht. In den Versen 29 bis 31 heißt es dann: Dies aber sage ich, Brüder, dass die Zeit begrenzt ist, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Welt Nutzenden, als benutzten sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wir sind das letzte Mal schon intensiver auf diese Verse eingegangen. Wir können sie auch auf die Ehe beziehen. In der Ewigkeit spielt die Ehe keine Rolle mehr. Es ist eine Einrichtung, nicht für die Ewigkeit, sondern bis zum Ende des Lebens. Und es ist entscheidend, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass das Leben kurz ist, wie ein Dunst, heißt es hier im Jakobusbrief, ist das Leben des Menschen. Jedenfalls, wenn man es mit der Ewigkeit vergleicht. Und es ist wichtig, dass wir auf das sinnen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, lesen wir in Kolosser 3, Verse 1 und 2. Einerseits ist das ein Trost für die unglücklich Verheirateten, denn die Ehe ist nicht ewig, aber auch eine Mahnung für die glücklich Verheirateten, denn dieses Glück währt auch nicht ewig. Es ist nur in diesem Leben und hat keine Relevanz für die Ewigkeit. Ein Bund für das ganze Leben. Das wird auch nochmal deutlich dann in den Schlussversen. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, heißt es in Vers 39. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Und auch wenn hier nur von den Frauen die Rede ist, kann man das, glaube ich, auf die Brüder beziehen. Und dass die Heirat im Glauben geschehen muss, wird hier zwar nicht ganz explizit gesagt, aber ich denke, das ist das, was Paulus hier meint, auch wenn es andere Leute gibt, die da anderer Auffassung sind. Können wir an dieser Stelle jetzt nicht vertiefen. Wer da Interesse hat, kann sich hier dieses Buch, von dem ich eben erzählt habe, von dem Stark mal anschauen. Der geht da sehr ausführlich drauf ein, in einem ganzen Kapitel, Bedeutung der Frauen, Kapitel 5 für den Aufstieg des Christentums. Da wird das sehr intensiv thematisiert. Ja, so viel von Paulus zur Frage der Ehe. Die Welt weg. Ich fasse zusammen. Eheliche Pflicht leisten ist eine Sache, die Paulus hier formuliert und von beiden Ehepartnern fordert, dem anderen Paar gegenüber. Keine Ehescheidung, ganz entgegen dem, was heutzutage bei uns in der Welt üblich ist. Und wieder Heirat nur bei Versterben des Ehepartners, also Verwitwung, oder bei Scheidung auf Veranlassung des ungläubigen Ehepartners. Und ich glaube, da haben wir eine große Möglichkeit, Selbstverwirklichung und auch Verwirklichung unserer Begierden zu praktizieren im engen Zusammenleben mit dem Ehepartner, das ja eine so intensive und intime Gemeinschaft mit einem anderen Menschen ist, wie man sie sonst im Leben eigentlich nie hat. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Und wir können uns auch immer wieder darüber freuen, wenn der Herr Gnade schenkt und Ehen segnet. Ich freue mich auch immer, wenn Geschwister beten für christliche Ehen und teilchristliche Ehen. Auch das ist ein ganz wichtiger Dienst. Vielen herzlichen Dank dafür. Und danke auch für all die Zeugnisse, die wir dazu immer wieder hören dürfen. Möge der Herr uns darin segnen. Amen.